Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 2, Vers 1 bis 3, Vers 3, also ein längerer Text. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, da kam Leben in mich und stellte mich auf meine Füße, und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, ich sende dich zu den Israeliten, zu dem abtrünnigen Volk, das von mir abtrünnig geworden ist. Sie und ihre Väter haben bis auf den heutigen Tag wider mich gesündigt. Und die Söhne, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen: So spricht Gott der Herr. Sie gehorchen oder sie lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen ist. Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpionen, aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich nicht vor ihrem Angesicht entsetzen. Denn sie sind ja ein Haus des Widerspruchs. Sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder sie lassen es, denn sie sind ja ein Haus des Widerspruchs. Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage, und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu du deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir, und sie war außen und innen beschrieben, und darin stand geschrieben: Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir: Du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie, und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, liebe Gäste, was für ein Predigttext. Wieder einmal hatte ich eigentlich keine Lust, mich an die Perikopenordnung zu halten, ihr zu folgen und diesen Text überhaupt an mich heranzulassen nach dem ersten Lesen. Wir sind ja in unserer Kirche ganz frei, über alles zu predigen, nur nicht über, ihr wisst, 20 Minuten. Aber dieser Impuls auszuweichen kam mir nur kurz in den Sinn, denn ich erinnerte mich fast zur selben Sekunde an die Maxime, die mir meine theologischen Lehrer in jungen Jahren eingepflanzt hatten: Gib den biblischen Texten die Chance, etwas mit dir zu machen, bevor du etwas mit ihnen machst oder ihnen einfach ausweichst. Wie soll Gott durch sein Wort mit dir reden, wenn du dir nur die angenehmen Verse aus der Bibel herausnimmst? Gerade die Irritation kann dir ja helfen, auf andere, auf neue Gedanken zu kommen, also andere als die, die du sowieso schon hast und die ja dann auch meistens noch Lieblingsgedanken sind. Dazu kommt die Herausforderung, dass eine Predigt durchaus zuerst einmal an mich selbst gerichtet ist. Ich bin als Prediger ja immer ihr erster Hörer. Aber sie soll ja viel mehr sein als das. Sie soll ja Speise für die versammelte Gemeinde sein. Orientierung und Lebenskraft, geistliche Nahrung für jeden und jede heute Morgen hier oder da draußen. Nun denn also, tauchen wir hinein in diese fremden Verse mit den wenig tröstlichen Bildworten wie Haus des Widerspruchs Haus des Widerspruchs, Haus des Widerspruchs. Es wimmelt nur so von harten Herzen und harten Köpfen. Und der eben gerade frisch berufene neue Prophet Hesekiel soll sich einrichten wie gemütlich unter Dornen und Skorpionen. Es gibt eigentlich nur eine einzige Stelle, wo es ein bisschen angenehmer wird. Ihr habt es noch im Ohr. Am Ende heißt es süß wie Honig. Fangen wir doch einfach mit dem an, was uns schon mal bekannt vorkommt. Es ist eine Berufungsgeschichte. Die Berufung des Hesekiel zum Propheten für Gottes Volk, die Israeliten. Solche ausführlichen Berufungstexte kennen wir auch von Jesaja und von Jeremia. Es ist ganz klar, Prophet wird man durch Berufung, durch den Ruf Gottes selbst an einem Menschen. Und diesem Ruf kann man offensichtlich nicht ausweichen. Dem kann man sich nicht entziehen. Der kommt überein und dann ist es so. Man ist Prophet. Und dann nimmt das Leben einen anderen Lauf als ohne diesen Anruf Gottes. Das kennen wir. Nicht, weil wir hier alle Propheten sind oder Pastoren. Das muss man gar nicht sein oder werden, um erlebt zu haben, dass es das gibt, dass Gottes Ruf einen trifft. Plötzlich ist klar, ich habe diese Aufgabe für dich. Ohne Gottes Stimme gehört zu haben, haben wir Gottes Stimme gehört. Das ist Berufung. Unser Herz weiß genau, dass es jetzt einen Auftrag gibt, eine Aufgabe von höchster Stelle, und sei sie noch so klein. Die allermeiste Arbeit in unserer Kirche, in unseren Gemeinden, passiert ja genau deshalb, weil Menschen diesen Ruf gehört haben und ihm gefolgt sind. Wir sind eigentlich allesamt so etwas wie Propheten Gottes, die für seine Sache stehen und die in ihrem Umfeld versuchen, das zu leben, auszubreiten und für ihn da zu sein. Davon zu erzählen, das weiterzugeben. Hesekiel hört die Stimme Gottes. So direkt und so unmittelbar und so bombastisch, hier müssen wir das erste Kapitel lesen, wie es nur ganz, ganz wenigen Menschen gegönnt sein kann. Wir hingegen kennen zum Beispiel auch Berufungsgeschichten, wo andere Menschen einem oder einer aus ihrer Mitte sagen, dass er oder sie für eine bestimmte Aufgabe vielleicht geeignet ist. Man möge da mal ein bisschen genauer hinhören, ob Gott da nicht sozusagen reden möchte. Selbst mancher Pastor ist so auf seinen Berufungsweg gekommen, weil andere gesagt haben, hör doch mal genauer hin, was Gott dir sagen möchte. Ich will es nur erwähnen. Wenn Gott sich direkt an einen einzelnen Menschen wendet, dann ist das schon was Besonderes. Hesekiel kommt in diesen Genuss, er erlebt Gottes Reden direkt und klar, sodass er es anschließend sogar aufschreiben kann. Nur deshalb wissen wir ja heute davon, weil er das, was er erlebt hat, schriftlich festgehalten hat. So weit, so gut, das ist das, was wir kennen. Jetzt aber zu den Irritationen des Textes, dem Inhalt der Berufung für diesen einen Menschen. Was soll er tun? Was soll er sagen? Das ist schon das Erste, was irritiert. Was Hesekiel sagen soll, sagt der Predigttext nicht. Gott beruft ihn, ohne ihm zu sagen, was denn nun eigentlich seine Botschaft sein soll. Das Einzige, was zu erfahren ist, steht in Vers 4. Zu ihnen sollst du sagen, heißt es dort, so spricht Gott der Herr. Ende. Mehr steht nicht zu lesen als dieses so. Was das genau ist, bleibt offen. Über diese Eingangsformel, die wir ja auch von anderen Propheten im Alten Testament kennen, so spricht der Herr, kommt es nicht hinaus. Jeremia etwa in seiner berühmten Tempelrede im 26. Kapitel kann dann konkret fortfahren, so spricht Gott der Herr, wenn ihr nicht auf mich hört und das tut, was in meinem Gesetz steht, werde ich diese Stadt zum Fluch machen. Das ist doch mal eine Ansage. Oder Jesaja 43, Jesaja jetzt. So spricht Gott der Herr, Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst und ihr wisst alle, wie es weitergeht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist auch mal eine Ansage. Man kann ja auch mal was Positives sagen als Prophet. Bei Hesekiel hier bleibt es eigentlich nur bei der Feststellung, dass fortan das Reden des Hesekiel nicht einfach nur menschliche Rede ist, sondern eben Gottes Rede. So spricht der Herr, wenn Hesekiel spricht. Aber nochmal, was genau? Welche Inhalte, welche Themen? Darüber erfahren wir nichts. Es scheint fast so, als ob das gar nicht wichtig ist. Im Bild gesprochen, die Leitung liegt. Die Beziehung steht. Und gut. Das ist die Hauptsache. Was dann gesendet wird, bleibt offen und scheint in der Stunde der Berufung auch vollkommen verzichtbar zu sein. Das Zweite, was auffällt, ist noch irritierender. Die Adressaten des frisch Berufenen, die also zu denen er ab jetzt im Namen Gottes reden soll, sind durch die Bank und allesamt und immer noch durch Wiederholungen betont so beschrieben, dass sie abtrünnig sind, dass sie also von ihrem Gott überhaupt nichts wissen wollen, dass sie harte Köpfe haben und verstockte Herzen. Bis auf den heutigen Tag, so lesen wir, sündigen sie gegen ihren Gott. Also bis auf den Tag der Berufung Hesekiels. Nun nehmen wir natürlich an, dass ab jetzt, also mit der Indienststellung des Neuen, sich daran auch etwas ändern soll. Und auch ändern wird. Dafür wird Hesekiel doch wohl jetzt in Stellung gebracht. Das genau soll sich ja jetzt ändern. Deswegen könnte man sagen, wird ja der ganze Aufwand betrieben, oder? Weit gefehlt. Gott selbst scheint gar nicht an eine Umkehr seines Volkes zu glauben. Ich zitiere wieder den Text. Du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es. Hoi, was? Sie gehorchen oder auch nicht? Sie sind ja eh ein Haus des Widerspruchs. Es klingt ja schon fast so, als wenn es entschieden ist. Also ist oder, ne? Sie gehorchen oder lassen es. Eigentlich ist schon klar, sie lassen es. Sie sind ein Haus des Widerspruchs, das klingt nach einem ganzen Gedankengebäude der Widerrede, der Gottvergessenheit, des Spotts, der Ignoranz, der Gleichgültigkeit. Das Ganze scheint verdorben, es scheint nicht einmal mehr ein kleines Zimmerchen der Gottesbeziehung zu geben. Alles ist eigentlich verloren. Auf alles haben sie eine Antwort, eine ausweichende. Kein Argument dringt zu ihnen durch. In der Ablehnung Gottes sind sie sich einig. Jeder, der im Namen Gottes kommt und vielleicht anfängt, zu ihnen zu reden, wird das zu spüren bekommen. Du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich und du wohnst unter Skorpionen, aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen. So lesen wir. Was für ein schönes Leben für einen Propheten. Unter Dornen und Skorpionen. Da ist man nun etwas Besonderes geworden. Endlich Prophet, könnte man ja sagen. Und nun das. Ätzende Ablehnung, Gefahr, Schmerzen, Gegenwind, Ignoranz vielleicht, ein ständiges Auflaufen lassen. Also auf jeden Fall nicht mehr die Komfortzone. Und wofür das alles? Wofür der Schmerz? Nehmen wir mal an, nur mal angenommen, uns würde so ein Ruf treffen. Ja? Einer von uns wäre heute Morgen dran, der neue Prophet, die neue Prophetin zu werden. Also meine, unsere Umwelt ist ja nicht ganz verschieden zu der von damals. Also nehmen wir mal an, der Ruf würde einen von uns ereilen. Würden wir das mit uns machen lassen? Einen Auftrag annehmen und schon bevor wir uns überhaupt an die Arbeit machen, bevor wir ein Wort gesagt haben, einen Schritt gegangen sind, ist schon klar, dass das, was wir tun werden, gar keinen Unterschied machen wird. All unsere Opfer und all unser Einsatz wird nichts ändern. Hinnehmen, und da ist der dritte, der eigentliche Eklat, dass der Einzige, der für Besserung sorgen könnte in so einer Situation, der Einzige, der Menschenherzen wirklich nochmal bewegen kann, der Menschen ändern kann, sich einfach zurückhält, sich nicht selbst engagiert und es den ganzen Menschen um ihn herum selber überlässt, ob sie sich ändern wollen oder vielleicht auch nicht. Was kann denn der Knecht ausrichten, wenn der Herr selbst sich bei dieser so wichtigen Arbeit gar nicht engagiert und nicht mitzieht? Schickt Gott hier nicht seinen Boten los in eine aussichtslose Aufgabe? Wer braucht denn sowas? Wenn Gott selbst noch nicht mal daran glaubt, dass sein Volk umkehren könnte. Wer möchte noch, bevor er überhaupt losgegangen ist, hören, dass er auf aussichtslosen Posten steht? Dass alles, was er zu tun hat, an den harten Köpfen und verstockten Herzen abprallen wird, sie gehorchen oder sie lassen es. Das sind für mich jedenfalls die drei Irritationen des heutigen Predigttextes. Erstens, dass die Leitung steht, ist wichtiger als alles, was dann gesagt wird. Die Gottesbeziehung ist das Wesentliche. Sie sollen wissen, dass ein Prophet in Israel ist. Und gut. Mehr nicht. Die zweite Irritation: Der Erfolg des eigenen Redens und Tuns ist höchst zweifelhaft. Es wird zudem richtig wehtun. Und all der Schmerz wird nichts daran ändern, dass man dennoch berufen ist. Und drittens, der Auftraggeber selbst verweigert die Erfüllung des Auftrags. Des Auftrags, den er seinem Diener gibt. Er lässt die Menschen um Hesekiel herum in ihrer Eigenverantwortung. Ihr Lieben, so weit, so gut oder so weit, so schlecht? Was machen wir denn nun mit diesen drei komischen Verunsicherungen? Deshalb sind wir ja nun nicht zum Gottesdienst gekommen, oder? Also, um uns hier irgendwie verwirren zu lassen. Das kann doch noch nicht alles sein in einer Predigt an einem Sonntagmorgen. Oder aber, ich frage ja nur mal, könnte es auch mal dran sein, dass wir keinen Trost aus einem Text ziehen können? Also darf das sein, dass man mal einmal im Jahr einen Predigttext erwischt, wo man rausgeht und sagt, was war das denn jetzt? Also getröstet bin ich nicht. Eher verwirrt. Also darf das sein, dass wir auf unseren Fragen sitzen gelassen werden und dass das Wort Gottes mal nicht passt? Und uns ein Predigttext ratlos zurücklässt. Und ihr merkt schon, indem ich so frage, ja, klar darf das sein. Und trotzdem hat es mich natürlich nochmal gereizt. Ich vermute nämlich, die meisten von uns brauchen einen Zuspruch doch ein bisschen dringender als eine Verunsicherung. Ich kann mich ja irren. Also wem die Verunsicherung genügt, der kann eigentlich für den letzten Teil meiner Predigt, der jetzt kommt, abschalten. Ich versuche auf den letzten Metern etwas zu entdecken, was uns dennoch gut tun könnte, uns trösten könnte, weil es eben gerade so anders ist, als wir es kennen. Zur ersten Verunsicherung. Hauptsache, die Leitung liegt, habe ich gesagt, egal was dann durchfließt. Welche Botschaft dann kommt und was an Inhalten übermittelt wird, ist nicht wichtig. Das irritiert, aber es könnte uns auch entlassen. Hauptsache, da ist ein Prophet in Israel. Hauptsache, da ist ein Stuhl besetzt. Hauptsache, da ist jemand in dieser Funktion. Ich sage es mal noch ein bisschen breiter. Hauptsache, da ist noch ein Christ. Weit und breit der Einzige auf weiter Flur. Alle anderen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Aber einer ist noch da oder eine. Hauptsache, da ist noch jemand. Die Leitung liegt. Jemand, der mit Gott in Verbindung ist. Der seine Berufung lebt. Und es ist ganz egal, was er sagt. Er ist da. Und egal, ob die anderen hören wollen, was er sagt oder nicht. Er ist da. Es reicht. Egal, was am Ende rauskommt. Er ist da. Und es reicht. Das könnte schon wieder trösten, oder? Die zweite Irritation. Die harten Köpfe und Herzen ringsherum, dieses Umherirren des Propheten im Haus des Widerspruchs, also jede Tür, die er aufmacht, heißt, nein, raus mit dir. Die unwahrscheinliche Veränderung dieses Zustands trotz der erfolgten Berufung. Und die große Frage, ja, was soll denn dann das Ganze? Wozu der Aufwand? Könnte es uns vielleicht auch entlasten, unsere eigene Berufung ganz und gar abgekoppelt vom Erfolg zu verstehen? Und von den Veränderungen, die wir bewirken, die wir uns natürlich immer wünschen, sind ja auch allesamt Veränderungen zum Besseren, zum Guten. Könnte es uns helfen, das einfach mal zu lassen? Und uns daran zu freuen, dass wir Berufene sind und dass diese Berufung nicht steht und fällt mit dem Ergebnis unseres Tuns und unseres Lassens und auch ganz und gar unabhängig ist vom Verhalten der Menschen um uns herum, könnte das trösten? Zugegeben, vollkommen ungewohnter Gedanke, aber auf den kommt man. Und schließlich noch die dritte seltsame Einsicht. Gott selbst hat offensichtlich nicht die Absicht, die Menschen seines Volkes durch seine Macht und Kraft zu verändern. Mal eben zu schnipsen, dann sind sie alle wieder ein Haus des Zuspruchs. Und die Türen öffnen sich alle von alleine. Zugegeben, es gibt natürlich alttestamentliche Texte, die genau das beschreiben. Dass Gott der Letzte ist, der noch was machen kann und auch was machen wird. Die gibt's. Aber hier lässt er die Verantwortung ganz und gar bei den Menschen. Und wieder frage ich, könnte das vielleicht, so komisch es klingt, auch Trost und Entlastung sein? Wenn Gott sich das verkneifen kann, seinen Menschen die Verantwortung abzunehmen, dann müsste ich es ja eigentlich auch dürfen und können. Also mich nicht mehr länger für andere verantwortlich zu fühlen. Klingt seltsam, ich weiß. Aber ihr wisst auch, wie bedrückend das sein kann, sich ständig für andere verantwortlich fühlen zu müssen. Ich könnte mich dann lösen von den vielfältigen Gedanken und Ideen, mit denen ich die anderen ändern möchte. Damit ist übrigens dann nichts verloren, denn dieses widerständige Volk mit den harten Herzen und den harten Köpfen von damals, wir übersehen das manchmal, gibt es heute immer noch. Gibt es heute immer noch. Obwohl Gott damals nichts unternehmen wollte, ist heute noch da. Ich schließe mit dem letzten Bild. völliger Gegensätzlichkeit mit dem Schluss des Predigttextes. Hesekiel ist eine Schriftrolle, die vorn und hinten so eng wie es geht mit Klage, Ach und Weh beschrieben ist und die, indem er sie isst, in seinem Mund süß ist wie Honig. Das ist doch nur wieder ganz schräg, oder? Aber auch hier liegt vielleicht eine kleine Verheißung für uns, wenn wir das, was uns gar nicht gefällt, was uns bedrückt und zu schaffen macht und uns runterzieht, was wir eigentlich weghaben wollen, wenn wir das so nah wie möglich an uns heranlassen, statt es zu verdrängen oder die Schriftrolle im Kreis rumzureichen, kannst du die mal kurz halten, ja? Kannst du sie mal kurz halten? Kannst du sie mal kurz halten? Und dann geht das so rum, ja? Halten wir mal inne, lassen sie an uns heran. Wenn wir die Brocken schlucken, trotz der Angst, dass sie uns schwer im Magen liegen werden, dann könnte es sein, dass wir gerade dadurch sie aus der Welt schaffen und etwas erleben, was eigentlich gar nicht geht, in Leid und Schmerz froh zu sein, in der Klage froh zu sein. Aber das wäre schon wieder eine neue Predigt. Wie war's? War es auszuhalten? Ja. Also wer den Zuspruch nochmal nicht brauchte am Ende, vergesst es. Ich würde mich ja freuen, wenn ihr nochmal zu Hause die Bibel zur Hand nehmt und nochmal ab Kapitel 1 lest, was da für verrückte Sachen stehen. Amen.